Dann zog ich die Flasche vom nächsten Korken und trank ein Becken daraus und warf den Rest ins Glas. Ich zog das Becken aus dem nächsten Glas und goss den Korken in die Flasche. Dann korkte ich das Becken mit dem Glas, flatschte den Trank und trinkte den Guss.
Work-Life-Balance, der Therapie-Podcast von und mit Justus und Frank Meyer. Herzlich willkommen zur neuesten Folge, Episode 4 von Work-Life-Balance, der podcastgewordenen Selbsthilfegruppe mit Vater und Sohn. Moin, moin. Das sagt man ja so in Hamburg, wo ich wohne, und zwar zu jeder Tageszeit. In meiner Heimatstadt Köln gucken aber alle immer komisch, wenn ich das mittags oder abends sage. Aber moin kommt gar nicht von morgen, wie viele denken, sondern laut Duden aus dem Ostfriesischen und Niederdeutschen und bedeutet so viel wie gut, schön oder angenehm und ist eigentlich nur eine Verknappung von Moin Tag, also guten Tag. Moin, also einen guten, wünsche ich euch auch. Und bevor ich mich jetzt gleich schon verquatsche, sollte ich, glaube ich, langsam mal meinen Vater Frank anrufen. Mein Vater Frank Meyer ist Leser, Schreiber, Sprecher und Spieler von Texten. Und ich heiße Justus Meyer und bin sein Sohn. Und jetzt rufe ich ihn an. Los geht's mit Episode 4. Ahoi!
Ah, ahoi Justus, ahoi!
Du, wir begrüßen uns ja immer mit Ahoi.
Ja.
Und vielleicht sollten wir mal unseren Zuhörern erklären, warum wir das eigentlich machen, warum wir Ahoi sagen. Weil es ist ja jetzt nicht die allergewöhnlichste Begrüßung.
Naja, das möchte vielleicht liegen am Bezug zu Böhmen und Mähren, den wir in der Familie von deiner Mutterseite her haben. Und in Böhmen und Mähren, also in Tschechien, da sagt man halt Ahoi, so wie bei uns. Hallo, hi, Tag oder Ciao. Ne? Das ist ja da so üblich.
Stimmt, ja. Aber warum denn eigentlich? Also warum sagen die Tschechen und Slowaken Ahoi?
Naja, das ist doch klar, weil Böhmen am Meer liegt.
Das böhmische Meer, ja.
Ja, Böhmen liegt am Meer. Also bitteschön, das wusste schon Shakespeare in seiner Komödie Ein Wintermärchen. Da hatte doch im dritten Akt, in der dritten Szene, da gibt es die Rede von Bohemia, a desert country near the sea. Also bei Shakespeare liegt Böhmen und dann auch Mähren an der See, am Meer.
Ja, Shakespeare war ja auch zeitlebens als ganz großer Geograf bekannt, also.
Ja gut, war er natürlich, hast ja recht, war er natürlich nicht. Und ich meine, das Stück ist ja aus dem 17. Jahrhundert. Übrigens in diesem Jahr genau 400 Jahre alt, von 1623. Aber naja, man wusste es damals halt noch nicht besser. Ne?
Aber, und du meinst, das ist die Erklärung, weil Shakespeare geschrieben hat, Tschechien beziehungsweise Böhmen würde also an der See, am Meer liegen. Deswegen sagen die heute alle Ahoi.
Naja, also ich meine, das hat ja schon mit Meer zu tun. Und wenn Böhmen am Meer liegt, und das hat nicht nur Shakespeare übrigens gesagt, ne? Also ich mache darauf aufmerksam, noch im 20. Jahrhundert hat zum Beispiel die große Dichterin Ingeborg Bachmann das bestätigt in ihrem Gedicht Böhmen liegt am Meer. Und Hans Magnus Enzensberger in seinem großen Essay Böhmen am Meer. Und dann gibt es noch die beiden DDR-Dichter Franz Fühmann, der hat eine Erzählung geschrieben mit diesem Titel, und Volker Braun ein Theaterstück mit dem Titel Böhmen am Meer. Also wenn das kein Beweis ist, dann weiß ich nicht.
Selbst wenn wir es jetzt mal als Beweis stehen ließen und davon ausging, Böhmen läge am Meer, ist das ja also trotzdem noch keine Erklärung, warum man sich damit Ahoi begrüßt. Schließlich liegt ja nun auch Deutschland am Meer und wir sagen ja auch nicht üblicher, oder wir jetzt schon, aber die meisten Deutschen sagen ja nicht üblicherweise Ahoi zur Begrüßung.
Richtig, auch zur
Verabschiedung, muss man ja dazu sagen.
Nee, das kennt man ja eigentlich nur von Matrosen, ne?
Ja, genau. Ja, also mich hat das interessiert. Ich wollte mal wissen, warum eigentlich die Tschechen und Slowaken und deswegen auch wir entsprechend Ahoi sagen. und bin da auf einen ganz interessanten Artikel gestoßen von einem Journalisten namens Dietmar Bartz. Der ist erschienen in der Zeitschrift Mare schon vor einiger Zeit und der hat sich damit mal auseinandergesetzt, warum eigentlich das Ahoi als Begrüßung und Verabschiedung vor allem in Tschechien, aber auch in der Slowakei so populär ist, und hat Folgendes herausgefunden. Die Verbreitung von Ahoi als Gruß geht schon auf die, also lässt sich nicht bis in Shakespeares Zeiten zurückverfolgen, sondern geht auf die 1920er Jahre zurück. Und der Bezug zur Seefahrt ist tatsächlich auch gegeben. Es hat in dem Fall aber mit dem Kanufahren zu tun, denn also ja, ein Blick in den Atlas, der reicht ja in der Regel aus, um feststellen zu können, dass jetzt die Meeresanbindung doch nicht ganz so in dem Maße gegeben ist.
Ja.
Aber das Kanufahren war wohl super populär in den 1920er Jahren. Ich wusste das auch nicht, finde es auch ganz ungewöhnlich, aber es war wohl so. Und da ist so eine regelrechte Bewegung draus entstanden oder innerhalb der Kanuten eine Bewegung entstanden.
Also so eine Art Wandervogelbewegung wahrscheinlich.
Ja, so kann man sich das offenbar ein bisschen vorstellen. Die haben dann so Lager veranstaltet, in Zelten übernachtet.
Schön.
Und die haben eben wegen dem Bezug zum Maritimen, haben die sich mit unter anderem deswegen mit Ahoi angesprochen. Das war also, damit wollten sie sich auch ein bisschen abgrenzen. Das Abgrenzen, das war
ihr Erkennungszeichen.
Ein Erkennungszeichen, sowas, was sie nur untereinander benutzt haben. Und haben sich damit abgegrenzt gegen andere übliche Grußformeln, die zu der Zeit verwendet worden sind. Zum Beispiel gegen die Grußformel Nazdar, was so viel heißt wie Heil. Ne? Und das war ein Gruß, den haben so eine Art Konkurrenten der Kanuten verwendet. Und zwar die sogenannten Sokol. Übersetzt heißt das Falken, und das war die nationale tschechische Sportbewegung, die so zu einer ähnlichen Zeit aufkam wie die Turnbewegung in Deutschland, also so in den 1860er Jahren. Viele kennen ja den Namen Turnvater Jan.
Ja, ja.
Ja, und die Sokol, die haben sich eben mit Heil, also mit Nazdar, begrüßt. Sowas gab es ja in Deutschland dann entsprechend auch die Turnbewegung hatte ja auch so eine eigene Losung, die sie
Ja. Ich weiß, was du meinst. Frisch, fromm, fröhlich, frei.
Frisch, fromm, fröhlich, frei.
Das hat doch Turnvater Jan. Das heißt, der hat es eigentlich ein bisschen, der hat gesagt, frisch, frei, fröhlich, fromm. Aber man hat das dann später in der Reihenfolge verändert. Ja, stimmt, das war Turnvater Jan.
Ja, ist ein bisschen wie mit dem Höher, Weiter, Schneller. Das spricht sich auch so besser, aber im Original ist die Reihenfolge ja auch anders.
Ah, okay, und das war also deren Motto,
das
sich
haben sie dem, ja, das haben sie dem so ein bisschen entgegengesetzt. Und es hat sich dann erstaunlicherweise sehr stark verbreitet, was auch damit zusammenhing, dass sie natürlich nicht nur gegen diese oder ein Gegenpol zu dieser eher nationalistisch orientierten tschechischen Sportbewegung bilden wollten, sondern eben auch allgemein gegen so, der Journalist beschreibt das in seinem Artikel, nennt das spießiges tschechisches Bürgertum.
Ja, also antibürgerlicher Effekt, ja. Klar, was Jugendbewegungen oft haben, wir wollen nicht so sein wie die spießigen Bürger.
Genau, das wird wohl eine große Rolle dabei gespielt haben, dass sich das Ahoi so durchgesetzt hat.
Ja, inzwischen ist es ja völlig normal und ist es ja
ganz
auch
kein
Anti-Spießer-Wort mehr und kein antinationalistisches. Allerdings muss man sagen, also die Tschechen und auch die Slowaken und Slowakinnen natürlich, die spielen ja auch gerne mit ihrer Sprache und haben ja ein großes Faible auch für Verkleinerungen und so. Und die nehmen auch das Ahoi nicht mehr ganz so bierernst. Also heute zum Beispiel, heutzutage hört man in der Slowakei auch so Ahoi-Abkömmlinge wie zum Beispiel Ahoi-Check. Das ist eine Verkleinerungsform. Also man könnte auf Deutsch sagen Ahoichen oder was auch also als Prostgruß funktioniert, ne? Ahoika, Prösterchen sozusagen. Aber sowieso ist es so, dass heutzutage dank der Globalisierung vor allem die jüngeren Menschen sowohl in Tschechien wie auch in der Slowakei immer öfter eigentlich statt Ahoi, Ciao und Hallo sagen, wie in ganz Europa. Das ist leider so. Aber sag mal, okay, wir wissen jetzt das Wort Ahoi, das weiß, denkt jeder auch und weiß jeder, das kommt eben von den Seeleuten. Mhm. Aber ich meine, wo haben es die Seeleute her oder was hat das für eine Bedeutung eigentlich gehabt? Die werden noch nicht gesagt haben, also, gibt's Heu oder so? Nein, Scherz beiseite.
Ja,
hast du da was rausgefunden?
Die Erklärung, die man meistens findet, ist, dass es es kommt aus dem englischen Sprachraum und dass es abgeleitet ist von dem Ruf Heu, der ein Ruf war, um das Vieh anzutreiben. Mhm. Und ist dann wohl von Seeleuten übernommen worden und ist auf See eben ein Signalwort, um Schiffe oder Boote anzurufen. Ja, wie das A davor gekommen ist, es gibt keine wirklich schlüssige Erklärung. Die Etymologie ist ja jetzt doch relativ weit davon entfernt, eine wirklich exakte Wissenschaft zu sein und muss ja in vielen Fällen damit leben können, dass Dinge eben vage sind und nicht sicher sind und dass man nur eine Ahnung.
Sich auch manchmal ganz, ganz halblogisch oder sogar unlogisch entwickeln in der Bedeutung oder im Gebrauch. Das gibt's ja alles in der Sprache.
Ne? Stimmt, stimmt. Und manche das Bezüge, die erkennt man irgendwann schon gar nicht mehr. Ne? Ja, apropos letzten Folgen. Ich glaube, ich muss da ein kleines Geständnis machen oder was aufarbeiten aus der letzten Folge. Mir ist da ein kleiner Fehler unterlaufen. Das war sicher nicht der erste, der mir in unseren bislang 3 Folgen unterlaufen ist, wird auch nicht der letzte bleiben, aber den möchte ich ganz gerne korrigieren. Ich hatte nämlich behauptet in der letzten Folge, auch aus einem Karlauer heraus, der Kai sei ein Bootsanlegesteg. Der Kai.
Ja, ich erinnere mich.
Ja. Und dann habe ich gedacht, stimmt das eigentlich? Du hast doch gar keine Ahnung so richtig von sowas. Hab nochmal nachgeguckt und ja, der Kai ist kein Bootsanlegesteg, sondern ein gemauertes Ufer.
Ja, okay.
Ja, jedenfalls, es ist mir sehr unangenehm und ich habe mich dafür auch entsprechend gegeißelt.
Okay, aber hoffentlich nicht zu heftig.
Nein, ich habe es dann überlebt.
Okay, aber wo du jetzt schon eine Korrektur angebracht hast, ich habe eine Korrektur auch zu einem Thema, das wir in der zweiten Folge hatten, nämlich zum Thema Blümchenkaffee.
Ja.
Und die ist aber nicht von mir. Mir schrieb ein Hörer namens Markus, echter Blümchenkaffee entstehe nicht, wie wir behauptet hätten oder wie ich behauptet habe, eben durch dreimaliges Aufgießen desselben Kaffeesatzes, weil halt Kaffee damals so teuer war und man den Kaffeesatz mehrmals verwenden musste, sondern er schreibt.
Was ja aber stimmt, unbenommen.
Ja, aber er sagt, echter Blümchenkaffee entsteht ganz anders, nämlich so, ich zitiere ihn. Man nehme eine Kaffeebohne, genauer gesagt eine Bohnenkaffeebohne, befestige sie mit einem Bindfaden mittig über dem Küchentisch, gebe jedem der potenziellen Trinker eine Tasse heißes Wasser. Reihum führe man nun seine Tasse zur Bohne und tauche dieselbe einmal, nicht öfter, sonst wird der Kaffee zu stark, ins Wasser. Kurz. Das ist dann echter Blümchenkaffee. Soweit unser Hörer Markus. Also ich finde, das klingt schon sehr nach schwäbischer Sparsamkeit, gell? Aber soweit ich mitgekriegt habe, ist der Hörer gar kein Schwabesäckle, sondern ein Baden-Württemberger. Und wahrscheinlich ein ganz spezieller Barista, nehme ich jedenfalls an. Also das als Korrektur zur zweiten Folge.
Ich musste jetzt ganz, ganz unwillkürlich an das Gegenteil von Blümchenkaffee denken, für das es ja auch ein Rezept gibt. Das Gegenteil von Blümchenkaffee ist ja der Westernkaffee. Kennst du, ne?
Nee.
Für den Westernkaffee habe ich ein wunderbares Rezept in einem Lucky Luke Comic gelesen. Und das geht so. Man nehme eine Tasse Kaffeepulver, feuchte sie mit heißem Wasser an und dann macht man den Hufeisentest. Geht das Hufeisen unter, war es zu viel Wasser.
Okay.
So bereitet man einen Western-Kaffee zu.
Okay, verstehe.
Ja, mich hat aber noch was aus der letzten Folge irgendwie nicht losgelassen. Ich glaube, es wird mich auch noch lange, vielleicht auch ewig weiter begleiten, was auch gar nicht schlimm ist, nämlich das Thema falsche Aussprache. Mhm. Es geht aber auch nicht nur mir so. Ich bin tatsächlich von mehreren Leuten darauf angesprochen worden und eine Hörerin unseres Podcasts hat mich angesprochen und die hatte noch eine falsche Aussprache im Petto, die ich bislang noch nie gehört habe, aber sehr witzig fand. Die arbeitet in der Gastronomie und erzählte mir, dass letztens ein Kunde zu ihr kam und der wollte eine bestimmte Kaffeespezialität bestellen, über die wir auch schon gesprochen hatten.
Ah, wieder Kaffee?
Ja. Und der bestellte dann bei ihr einen Latte-Machade.
Einen Latte-Machade?
Einen Latte-Machade. Also diese Variante vom Latte Macchiato oder Latte Macchiato, wie hoffentlich der Italiener sagt.
Ja.
Also ich hoffe, ich habe es jetzt so gesagt, wie es der Italiener sagt. Also die Variante davon kannte ich noch nicht. Latte-Machade.
Nee, die kann ich auch nicht.
Großartig, ne?
Man müsste das mal probieren, ob das... Hat die Hörerin...
Ich hatte gerade den gleichen Gedanken. Ich habe gerade gedacht, boah, ich muss mal in einem Café einen Latte-Machade bestellen und gucken.
Das müsste doch eigentlich bei dieser amerikanischen Kaffeekette gehen.
Ja, stimmt. Werde ich mal ausprobieren. Ein Latte-Machade Venti oder Grande. Die haben ja immer so komische Namen für die Größen. Ja und ein Hörer wies mich noch darauf hin, dass das Wort, was ihm am häufigsten auffällt, das falsch ausgesprochen wird, dass wir das jetzt noch gar nicht genannt hätten in unseren mannigfachen Aufzählungen. Er echauffiert sich nämlich immer über das Wort zumindestens.
Ja, das ist aber keine falsche Aussprache.
Ist richtig, hast du
recht. Zumindestens ist ja nur eine Zusammenziehung von zwei verschiedenen Worten, nämlich zumindest und mindestens.
Ja, vielleicht ist es irgendwie schon...
Kein phonetischer Fehler. Da hat man zwei Worte zusammengezogen.
Ist dann das falsche Wort oder hat man es falsch ausgesprochen oder kennt man das Wort dann gar nicht richtig?
Kannst du ja nur auf eine Art aussprechen. Das wird ja auch keiner falsch aussprechen, zumindestens. Das kannst du ja auch so schreiben.
Aber wie nennt man das denn dann, wenn man so falsche Superlative benutzt?
Ich weiß nicht, die Sprachwissenschaftler würden vielleicht sagen,
ist ja auch keine falsche Aussprache.
Eine Kontamination, eine Zusammenziehung eben von zwei Formen, Erscheinungsformen des Wortes, nämlich mindestens und zumindest. Und wenn man die verbindet, dann hat man halt zumindestens.
Ja, und wenn man einzigste sagt, dann zieht man ja nicht zwei Wörter zusammen, ist ja aber trotzdem falsch.
Ja, weil einzig ist eigentlich schon genug einzig.
Ja, genau.
Ja, aber das haben wir wahrscheinlich auch alle schon mal gesagt. Er ist der Einzigste, der das kann.
Das kann durchaus sein, aber weißt du, ob es eine Bezeichnung dafür gibt, irgendwie in der Linguistik? Weil, du hast ja richtig gesagt, es ist ja nicht direkt falsche Aussprache. Aber was ist das denn dann?
Ja, das ist eine falsche Form.
Ja.
Das ist eine falsche Wortbildung.
Ein klassischer Formfehler.
Ein klassischer Formfehler, ja.
Wahrscheinlich, ne?
Ja, da wir bei solchen Sachen sind, auch noch, was aber die letzte Folge betrifft, da hat ein Hörer sich gemeldet, nämlich zum Thema Worcester oder Worcester oder Worcestersoße. Da haben wir ja drüber gesprochen und über die Schwierigkeiten. Und dieser Hörer, der früher beruflich viel mit Frankreich, aber auch in und mit der DDR zu tun hatte, der schrieb mir, ich zitiere, Worcestersoße gab es auch in der DDR. Dort wurde dieses wirklich ausgezeichnete volkseigene Kondiment Würzsoße genannt. Würzsoße. Sie war unerlässlich zum DDR-Würzfleisch. So hieß, was wir als Ragoffin kennen. Soweit schrieb mir der Hörer Ralf. Mhm. Also ich muss sagen, wir sehen, das war ganz schön schlau da in der DDR, wie die das umformuliert haben. Ich meine, so hat man doch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens hat man unsere Ausspracheprobleme, also heißt es Worcester oder Worcester oder Worcester oder wie, vermieden.
Stimmt,
weil Würzsoße ist völlig klar. Und zweitens hat man ganz elegant das Englisch des imperialistischen Klassenfeinds durch ein gut deutsches Wort ersetzt, das obendrein jeder versteht, ob nun Arbeiter, Bauer oder Mitglied der werktätigen Intelligenz, nämlich Würz.
Man könnte es ja auch zusammenziehen und die Würstersoße draus machen. Das würde mir gefallen.
Die Würstersoße, ja.
Die Würstersoße. Kriegt die man, Würstersoße. Also wenn man statt Wustersoße Würstersoße bestellt, kriegt man es bestimmt auch.
Er wies übrigens noch darauf hin, dass man auch in Frankreich so clever ist, die Schwierigkeiten mit der Aussprache von Worcester, Worcester und so weiter zu vermeiden. Er sagt, in Frankreich bestellt man die Wustersoße einfach als Sauce Anglaise.
Ja.
Alle Probleme vermieden.
Ja. Die ja. Englische Soße.
Ja. So, jetzt sollten wir aber mal zu neuen Sachen übergehen, ne?
Wir wollten uns ja heute mal ein bisschen sprachlich auseinandersetzen mit der wunderbaren Welt des lukullischen Genusses, mit den dionysischen Freuden, kurz gesagt mit der Kneipe und dem Saufen.
Aha, warum wollten wir das?
Ja, es geht ja auf meine Initiative zurück, also ich nehme das komplett auf mich, gebe aber die Verantwortung gleich weiter an verschiedene Hörerinnen, die mich darum gebeten haben, dass wir uns doch mal dem Wortreichtum in diesem Gebiet, dass wir uns das mal vornehmen und uns damit mal auseinandersetzen.
Du sagst mit Absicht Hörerinnen und nicht HörerInnen?
Ich fand es nicht uninteressant, dass mich nur Frauen darauf hingewiesen haben, ihr müsst mal was mit Kaschemme und Spelunke und Saufen machen. Zumindest besteht ja das Vorurteil, dass das also, dann doch eher eine Domäne ist, die von Männern zumindest lieber bespielt wird. Aber in dem Fall waren es ausschließlich Frauen, die mich drum gebeten haben.
Ja.
Und die mir dann auch gleich ein paar Sachen mitgegeben haben. Zum Bleistift. Oh Gott, jetzt habe ich selber gesagt. Ich korrigiere. Zum Beispiel bestand der Wunsch doch mal zu erklären, wo kommen eigentlich Wörter wie Kaschemme und Spelunke her?
Ja, ja.
Und wir haben natürlich recherchiert und die Kaschemme stammt aus der, wir werden gleich sehen, die Wörter kommen aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. Die Kaschemme kommt aus der Roma-Sprache. Da lautet das Wort wohl Karchima, keine Ahnung, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, aber Karchima. Und dieses Wort ist dann ins Deutsche gelangt über die Gaunersprache.
Und das hieß eigentlich Schenke, ne?
Ja, Schenke ist, Kneipe, ist genau, so, ist ja auch ein anderes Kneipe. Wort einfach für Kneipe.
Naja, ich finde bei Kneipe zum Beispiel interessant, Kneipe, lese ich, ist im 18. Jahrhundert in der Studentensprache entstanden und kommt eigentlich von dem Wort her, das wir immer noch als Kneifen kennen. Also Kneipe ist eigentlich was, wo man sich so reinzwängt, sozusagen. Es ist ein enger Raum.
Ja, das Motiv, das
ein
findet sich
Raum.
Auch in anderen. Ja.
Und hängt deswegen mit Kneifen zusammen. Findet sich auch bei anderen, auch
bei Spelunke,
bei Spelunke,
aber auf eine andere Art und Weise, denn das Wort Spelunke stammt aus dem Altgriechischen oder stammt von einem altgriechischen Wort ab, das da heißt Spelynx, das ist die Höhle.
Spelynx?
Man kennt es vielleicht noch, die Höhlenforscher, das sind ja die Speleologen. Kam mir irgendwie das Wort dann doch wieder bekannt vor. Aber diese Idee des sich da zusammenkneifens, das ist, gibt's ja hobbymäßig
gibt's ja viele.
Ne? Im professionellen Bereich vielleicht weniger, aber so als privatfinanzierte Forschung trifft man das häufiger an, ja. Ich habe noch gefunden, auch das Wort Quetsche für eine Kneipe. Hat den gleichen Ursprung.
Quetsche,
man quetscht.
Also ich meine, es spricht für sich, ne?
Ja,
man
genau.
Quetscht das sich da rein.
Spricht für sich, ja.
Ja, ja, ja. Was gibt's noch? Die Pinte zum Beispiel.
Die
also
Pinte,
ich habe gelesen, es kommt vom englischen Pint. Das ist ja ein Hohlmaß für Getreide, Wein, Branntwein, Getränke.
Ja.
Kennt man von dem schönen Spruch, drink a pint a milk a day.
Ja. Ne? Ja, ich habe das im Prinzip ganz ähnlich gelesen. In einer anderen Quelle stand aber drin, dass vom französischen Pinte abstammt. Das bedeutet aber das Gleiche, das ist das Gleiche.
Ist das gleiche Wort, ja. Interessant finde ich noch das Wort Bar.
Ja, Bar.
Das hat nämlich gar nichts zu tun mit Barzahlen zum Beispiel. Ja, weißt du, wo das herkommt? Das Wort Bar?
Nee, keine Ahnung.
Es kommt vom englischen Bar, genauso geschrieben, ja. B-A-R. Und ja. Das ist eine Stange.
Ach so, ja, so wie a Bar of Chocolate.
Der Alkohol ausgeschenkt wird. Also in den frühen Bars offensichtlich war das so eine Art, ja, eine Art Theke, eine Art Stange.
Verstehe.
Und da gab es dann den Alkohol zu trinken. Das wurde dann zum Wort Bar.
Mhm.
Eng ist auch noch Boudique. Boudique ist ja auch ein schönes Wort. Ist hauptsächlich, glaube ich, in Berlin üblich.
Ja.
Von Boutique oder Spanisch Bodega. Kleine ja. Bude.
Man sagt ja auch manchmal, also neben so klassischen aus der deutschen Sprache stammenden Wörtern wie Schenke oder Krug oder Gaststätte oder Wirtshaus oder was sagen wir?
Ja, die erklären sich ja alle von selber.
Die erklären sich von selber.
Aha.
Habe ich noch gefunden das Wort Beiz für Kneipe.
Mhm. Ja, in der Schweiz geht man in die Beiz.
Genau. Gerade in der Schweiz auch geht man viel in die Beiz.
Oder das, auch in Süddeutschland ins Beisel. In Österreich auch ins Beisel.
Ja.
In Wien gibt es viele Beiseln.
Stimmt, ja.
Ich weiß aber nicht genau, was das Wort, also es bezeichnet auch eine Kneipe. Aber wo es herkommt, weiß ich nicht.
Die Herleitung, die ich dazu gefunden habe, besagt, dass es aus dem Hebräischen stammt. Im Hebräischen gibt es das Wort Beit, was wohl Haus heißt.
Aha.
Jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Ne? Die meisten Wörter für Kneipe leiten sich ja offenbar entweder von der Enge oder von einer Bezeichnung für eine Unterkunft.
Von der Behausung ab, ja.
Einer Behausung ab.
Ja. Außer Stampe.
Außer Stampe. Dass sich irgendwie anders herleiten muss.
Ich glaube, eine Stampe ist ein Trinkgefäß.
Ja, kann stimmt, auch ein von Trinkgefäß sein und ne, so wie die
danach,
Pinte.
So ähnlich wie der Ausdruck Krug, den gibt es ja auch. Ne? Wir gehen in den Krug, in manchen Dörfern gibt es so den Dorfkrug.
Ach, die Stampe, die ist sowas wie ein Krug.
Hm. Ich denke, ja.
Taverne gibt es noch, ne? Die klassische Taverne.
Ja.
Das ist auch ja nur die Bude oder die Hütte.
Ja.
Ja. Noch mehr Wörter
ja.
als für Kneipe gibt es ja dann für das, was man da macht in der Kneipe, ne?
Also für Saufen.
Für Saufen gibt es offenbar noch mehr Wörter.
Aha.
Die meisten, die hören sich auch irgendwie so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, vulgärsprachlich an oder sehr umgangssprachlich, was man so kennt, ne? Picheln, zechen, kümmeln, löten, dudeln, kübeln, solche Sachen.
Vorglühen.
Glühen, genau. Vorglühen, nachglühen, wie auch immer. Sich einen hinter die Binde kippen.
Das ist ein interessanter Ausdruck, ja. Welche Binde ist da gemeint? Die Halsbinde wahrscheinlich, ne?
Ist die Halsbinde gemeint, genau. Man kippt sich einen hinter die Halsbinde.
Denke ich
trägt.
Mir.
Ja,
das ist so. Wohinter sollte man das sonst kippen?
Nee, genau, hinter die Halsbinde. Trägt zwar heute kaum noch jemand, aber es stammt eben aus einer Zeit, wo noch zumindest die Männer üblicherweise eine Halsbinde getragen haben. Mhm. Es gibt aber, und das finde ich ganz spannend, es gibt auch fürs Saufen ein Wort, das sehr hochgestochen daherkommt und bei dem man sich irgendwie vorstellen kann, dass die feinen Damen und Herren, die feine Gesellschaft, wenn sie sich über das Thema unterhält oder das entsprechend bezeichnen möchte, dass sie nicht saufen sagen oder picheln oder zechen, sondern das entsprechend auch vornehmer ausdrücken. Und
nämlich?
Kanntest du das Wort? Wahrscheinlich, ich tippe mal, du kennst es, kanntest es, ich kannte es nicht. Ich hatte mich aber gefragt, gibt es so eins? Und habe eins gefunden, und zwar das Wort pokulieren.
Ja, ja, ja.
Du kennst es, ne?
Ja,
mir war das völlig unbekannt. Ich hatte noch nie gehört, dass jemand pokuliert.
Ich glaube, das hat man schon im 18. Jahrhundert benutzt, ja.
Ja, mit Sicherheit, ja.
Mhm.
Pokulieren.
Wo kommt das her? Aus dem Lateinischen, aber ich weiß nicht genau, aus welchem Wort.
Ja, kommt vom Lateinischen. Und zwar leitet sich's ab von Poculum. Poculum ist der Becher. Das
Ach so.
Ist im Prinzip
also
das Bechern. Einfach nur Bechern.
Bechern.
Aber Prokulieren Bechern hört sich doch so viel vornehmer als Bechern an.
Ja, viel vornehmer.
Ja. Also ich glaube,
Picheln finde ich übrigens auch ein sehr schönes Wort.
Es hat so was Niedliches an sich, so wie Pietschen.
Ja,
ne?
Picheln, ne? So Picheln, ein bisschen Picheln.
Picheln.
Aber das kommt interessanterweise vom niederdeutschen Pegeln.
Okay, ja, man sagt
also,
auch, sich so ein Pegel.
Das hat aber nichts
antrinken,
mit den Pegeltrinkern zu tun. Jedenfalls nicht mit dem Pegel, den die sich antrinken wollen, sondern mit dem Pegel, das war ein Merkzeichen früher an den Trinkgefäßen, aus denen man trank.
Ja.
Und da konnte
klar.
man sehen, okay, jetzt habe ich ein Drittel, jetzt habe ich und so weiter. Also eigentlich heißt Picheln Pegeln, nämlich die Merkzeichen am Trinkgefäß alle nacheinander sozusagen wegtrinken. Finde ich eine ganz hübsche Erklärung dafür. Wie es zu Löten kommt, weiß ich nicht.
Ja, es sind wahrscheinlich die gleichen Wege wie Glühen.
Stimmt.
Man lötet sich einen rein, man glüht vor, hängt
Kümmeln
vielleicht dann mit
ja
der geröteten
also,
Gesichtsfarbe zusammen, die man kriegt davon. Kann ja durchaus irgendwie damit zusammenhängen.
Mhm.
Ich finde es jedenfalls auffällig, dass es dafür so viele verschiedene Begriffe gibt.
Ja,
weil
also, das ist doch
es tut ja eigentlich keine Not. Wir brauchen ja nicht 30, 40 verschiedene Begriffe für Kneipe und Saufen und wahrscheinlich auch betrunken sein. Wir
ja,
haben
nicht
ja
30, 40, ja.
Ich sag mal, für Sachen wie bügeln oder sich die Fingernägel schneiden. Da gibt's ja auch nicht ein Dutzend verschiedene Wörter. Es gibt bügeln. Und meines Wissens nach war es das auch.
Deines Wissens war es das?
Also keine Synonyme, oder?
Also ich meine, zwischen Bügeln und Löten oder Bügeln und Kümmeln oder Bügeln und Picheln gibt es ja schon große Unterschiede. Ich meine, Bügeln kann man vielleicht auf ein, zwei, höchstens drei verschiedene Arten. Mit Dampf oder ohne Dampf, mit einem besonderen Gerät oder mit einem ganz einfachen Bügeleisen. Aber trinken kann man doch auf mehr Arten.
Weiß ich nicht.
Alleine
ist doch
oder mit anderen.
Relativ redundant, das, was da man da tatsächlich dann tut.
Wo jetzt? Was ist redundant?
Beides. Also das Trinken ist jetzt vom Vorgang an sich her finde ich jetzt nicht weniger Varianten oder variantenreicher als das Bügeln. Du kannst von rechts nach links bügeln, von oben nach unten, von innen nach außen.
Absolut. Ja, aber das ist doch, ich meine, bügeln in Gesellschaft gibt's das, bügeln in großer Gesellschaft, bügeln in kleiner Gesellschaft, bügeln in trauter Zweisamkeit, bügeln ganz alleine. Bügeln, um auf gute Gedanken zu kommen, bügeln, um
bügeln in problematischen
die schlechte
Ausmaßen.
Welt zu vergessen, bügeln,
zu viel bügeln,
sein, zu viel gebügelt haben. Also ich bitte dich, ich finde schon, dass es erhebliche Unterschiede zwischen Trinken und Bügeln gibt und dass
ich,
die sich auch sprachlich ausdrücken müssen. Ist doch
ja,
klar.
Und ich glaube, der Hauptunterschied ist der Aspekt Genuss und Rausch. Das ist meine Theorie dazu. Dass alles, was in irgendeiner Art und Weise mit rauschhaften Zuständen oder mit Genuss verknüpft ist, dass dafür die Sprache ungleich variantenreicher und blumiger ist als für Dinge, die damit nicht verknüpft sind. Also wäre mir jetzt neu, dass man sich irgendwie in einen Rausch bügelt oder dass man das mit so viel Genuss macht, dass man sich da hingebungsvoll mit auseinandersetzt, wohingegen so gut wie alle Sachen, die mir einfallen, jetzt beispielsweise Essen auch, Essen kann ja auch so was Rauschhaftes an sich haben oder ist zumindest stark mit Genuss verknüpft, da ist die Sprache auch sehr viel reicher. Man kann spachteln und futtern und sich's reinschaufeln und ganz vornehm auch verzehren beispielsweise. Ne?
Und speisen und fressen
und
schlingen und...
Genau.
Ja, aber das hängt vielleicht ja auch damit zusammen, dass das alles Tätigkeiten sind, die mit dem Beginn des Menschengeschlechts schon anfingen. Also ich glaube, die Neandertaler haben, wenn die Forschung uns da richtig berichtet, die haben schon gegessen, die haben auch schon getrunken. Wir wissen ja inzwischen sogar, dass selbst Tiere Alkohol trinken, wenn sie ihn finden. Und oder vergorene Früchte und da gerne auch ihre Räusche austoben. Das hat ja Zehntausende, Hunderttausende Jahre Geschichte hinter sich, während das Bügeln oder das Haare schneiden oder das Rasieren doch, also
kulturgeschichtlich
und kulturhistorisch ein bisschen später und ein bisschen dürftiger einherkommt. Also ich erkläre es mir so, dass das einfach dass das Menschheitstätigkeiten sind, die zum Menschsein so eng dazugehören, dass man sämtliche Varianten oder dass man versucht, mindestens sehr viele Varianten davon auch verschieden zu benennen.
Ne? Ja, es stimmt, aber die deutsche Sprache, die ist ja jetzt nicht so alt, die Neandertaler haben ja nicht schon Deutsch gesprochen. Also nur weil das Tätigkeiten sind, die jetzt schon am Beginn der Menschwerdung, des Bewusstseins, wie auch immer man das jetzt verorten möchte, da waren. Ich bleibe da ein bisschen bei meiner These, meiner Theorie, dass der Genuss und der Rausch
ja sicher
in dem Maße quasi, wie er die Gedanken, die Wahrnehmung, das Bewusstsein öffnen kann, eben auch die Sprache öffnet für weitere Bezeichnungen. Ich finde es auch ganz spannend, eigentlich zu sehen, wie viele Wörter es so gibt. Also wir haben jetzt gerade eben schon so viele nur für Kneipe und für Alkohol trinken gefunden.
Ja, und ehe du weitersprichst, für betrunken sein gibt es ja noch viel mehr.
Ja, das hatte ich gemutmaßt, ja.
Da gibt es ja noch, sehr viel mehr. Also der wunderbare Georg Christoph Lichtenberg, dieser Physiker und Professor für Philosophie war er und für Naturwissenschaften in Göttingen. Und vor allem war er ja ein seiner Zeit vorauseilend sehr moderner Schriftsteller, 18. Jahrhundert, ein unheimlich kluger, witziger, buckliger Gnom. Und der war ja überzeugt, das hat er mal gesagt, dass ohne Wein keine poetische Ader offen gehalten werden kann. Und das Trinken eine Kunst ist. Er nannte diese Kunst Pinik. Das ist ein Begriff, den er selber geprägt hat, von Griechisch Pinein, trinken. Und als Lichtenberg nun las, dass ein Brite 85 englische Wendungen für das Betrunkensein gesammelt hatte, da ließ das seinem Ehrgeiz keine Ruhe. Er wollte im Deutschen mehr finden. Und dann hat er allen roten Nasen gewidmet vor genau 250 Jahren, einen, wie er das nannte, patriotischen Beitrag zur Methyologie der Deutschen veröffentlicht. Methyologie, das war sein Begriff für die Lehre von den berauschenden Getränken. Und darin hat er nicht 85,
abgeleitet von Methylalkohol.
Von Methyl, natürlich. Ja. Und darin hat er 144 hoch- und plattdeutsche Ausdrücke fürs Trinken gesammelt. Also für den Sinn des Trinkens, das Betrunkensein. Und galanterweise spricht er da nur von Männern, indem er zum Beispiel anführt, er hat geschnapst, er hat sich besäbelt, er hat sich die Nase oder den Arsch begossen, er hat was im Dach oder im Krüsel, er hat einen Schuss, er hat Glasaugen, einen Hieb, einen Stich, einen Schnurre, er ist besoffen, er ist begeistert, benebelt, angeschossen, fertig, er ist voll, er ist hin, er ist weg, er ist selig. Er ist pudelhageldick, er ist blindhagelvoll, er ist geliefert, er sieht die Buchstaben doppelt, hört die Engelchen singen, sieht aus wie ein gestochen Kalb, riecht nach der Fuselbulle, ist unter dem Tische und natürlich, he is dun. Und noch über 100 weitere Ausdrücke, einer schöner als der andere. Also da hat er für die deutsche Sprache gewonnen. Er hat bewiesen, wir haben erheblich mehr Ausdrücke fürs Besoffensein als die Briten.
Großartig. Wahrscheinlich haben wir sogar mehr Ausdrücke dafür als die Inuit für Schnee. Ne?
Ja, haben wir bestimmt, denn ganz so viele, wie es immer heißt, haben die gar nicht für Schnee. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, ist eine andere Geschichte.
Ja.
Ich finde trotzdem die
welche
Frage
Sprache
super
hat mehr?
Spannend.
Ja, sollte man sich mal drum kümmern.
Fast so ein ewiger Wettbewerb. Ne? Ich glaube, wir für eine der nächsten Folgen können wir das ja mal recherchieren. Mich interessiert das sehr. Ich glaube, mit dem Thema setze ich mich mal auseinander. Wie viele Wörter hat eigentlich die deutsche Sprache, auch im Vergleich zu anderen Sprachen? kann man es überhaupt zählen? Wenn man es zählt, wie macht man das? Finde ich ein spannendes Thema. Ihr könnt uns ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es auch spannend findet, dann setze ich mich sofort unter Hochdruck dran und finde alles raus, was es dazu rauszufinden gibt. Aber möchte es auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen, möchte ich das mal vorstellen.
Mhm. Okay.
Ja, wir sind jetzt schon so weit. Ich glaube, wir haben jetzt heute noch keine unserer wunderbaren Rubriken gemacht. Ich kann uns jetzt nicht guten Gewissens aus dieser Folge Work-Life-Balance entlassen, ohne dass wir uns wenigstens noch eine Rubrik für heute vorknöpfen. Und ich würde vorschlagen, wir machen heute die Spätlese. Und eigentlich sage ich, wir lassen die anderen aus und machen die, um es mir bequem zu machen, weil diesmal bist du ja wieder dran.
Also gar nicht mehr das schöne Wort, das wir viel zu selten benutzen.
Ja, jetzt bist du ja schon dran. Ich merke, es brennt dir unter den Fingernägeln.
Ja. Ich hatte ein schönes Wort. Ich meine, kennst du das Gedicht Im Park von Ringelnatz?
Ich hab's aber jetzt nicht im Kopf, genau.
Ein ganz kleines Reh stand am ganz kleinen Baum, still und verklärt wie im Traum. Das war des Nachts 11:02 Uhr. Und dann kam ich um 4 Uhr morgens wieder vorbei und da träumte noch immer das Tier. Nun schlich ich mich leise, ich atmete kaum gegen den Wind an den Baum und gab dem Reh einen ganz kleinen Stips. Und da war es aus Gips. Und in diesem Gedicht kommt mein Lieblingswort dieser Folge vor, ohne dass es drin steht, denn das ist doch klar. Was hat der Dichter von abends 11 bis morgens 4 Uhr gemacht? Ringelnatz, der alte Seemann, Poet und professionelle Schluckspecht aus dem sächsischen Wurzen? Eben, was hat er gemacht? Warum hält er für lebendig ein Reh aus Gips und gibt ihm einen Stips?
Er hat einen Schwips.
Schwips. Und das ist mein Wort in dieser Folge, Schwips. Schwips, also angeheitert sein, leicht betrunken sein.
Mensch, das ist aber auch eine alkoholgeschwängerte Folge hier.
Ja, es ist eine alkoholgeschwängerte Folge. Ich meine, die Rechtsmedizin, die sagt da ganz juristisch klar, ein Schwips, der reicht von 0,2 bis 0,5 Promille. Obwohl bei Ringelnatz, diesem Trinkprofi, da fing ein Schwips, würde ich sagen, sicher erst bei 2 Promille an. 0,5 hat er gar nicht gemerkt. Aber weißt du, wer das Wort Schwips als erster benutzt hat im 19. Jahrhundert? Und deshalb war es Lichtenberg übrigens noch unbekannt. Na?
Nee.
Also ich sag's dir.
Heine?
Der Österreicher.
Der Österreicher?
Der Österreicher. Beziehungsweise
allgemein.
Wohl eher die Österreicherin, wenn nämlich der Gatte aus dem Beisel kam, schwankend. Und schwanken, das ist mundartlich, hat man auch gesagt, schwippen, hin und her schwanken. Schwipp, schwapp, das ist ein alter Ausdruck für hin und her. Das schwippt und das schwappt, das kann auch überschwappen, also sowohl der Mensch als auch der Wein im Glas, ne? Die können schwippen und schwappen. Es hat aber nichts mit Schwippschwager zu tun, das ist also nicht der angetrunkene oder schwankende Schwager. Schwippschwager ist was völlig anderes.
Das ist ja ganz erstaunlich, dass das Getränk Schwippschwapp ein unalkoholisches ist.
Es gibt ein Getränk, das so heißt?
Ja, also es ist Cola-Fanta gemischt und bei Coca-Cola Company, da heißt das Mezzomix und bei Pepsi Company, da heißt das Schwippschwapp.
Okay. Interessant fand ich noch, dass dieses Wort Schwips nach dem Höhepunkt seines Gebrauchs, und das war 2006, es gibt eine Gesellschaft für die deutsche Sprache, die solche Frequenzen immer nachmisst. 2006 war das Wort sehr beliebt und ab da, interessant, 2006, ich weiß nicht, ob das einen Zusammenhang hat mit dem WM-Sommermärchen, das wir damals hatten, dass da so viel von Schwips die Rede war.
Es war ja ein kollektiver Schwips, das Sommermärchen.
Eben,
ne?
Könnte man sagen. Und seitdem ist die Benutzung dieses Wortes rapide zurückgegangen auf die heute niedrigste Zahl seit 1946. Und deshalb wollte ich doch zu Ehren dieses Wortes das mal erwähnen. Aber damit wäre ich dann auch schon auf dem kurzen Text in unserer Spätlese. Der Text heißt Whisky. Der Verfasser ist unbekannt. Er wollte wohl anonym bleiben. Man kann das in gewisser Hinsicht verstehen. Ich kenne diesen Text seit vielen Jahrzehnten. Der wurde mir nämlich vor sehr, sehr langer Zeit von meiner geliebten Nenntante Christel auf Schreibmaschine getippt, im Durchschlag ausgehändigt. Und wie gesagt, anonym. Aber ich finde ihn ganz interessant, gerade auch für unseren heutigen Podcast. Da schreibt also der anonyme Autor. Ich hatte 18 Flaschen Whisky in meinem Keller. Meine Frau befahl mir, den Inhalt jeder einzelnen ins Spülbecken zu gießen, sonst könnte ich was erleben. Ich sagte ja und fing mit der unangenehmen Arbeit an. Ich zog den Korken aus der ersten Flasche und goss den Inhalt ins Becken, mit Ausnahme eines Glases, das ich trank. Dann extrahierte ich den Korken von der zweiten Flasche und tat dasselbe, mit Ausnahme eines Glases, das ich trank. Dann zog ich den Korken der dritten Flasche und goss den Whisky ins Becken, das ich trank. Ich zog den Korken der vierten ins Becken und goss die Flasche ins Glas, das ich trank. Dann zog ich die Flasche vom nächsten Korken und trank ein Becken daraus und warf den Rest ins Glas. Ich zog das Becken aus dem nächsten Glas und goss den Korken in die Flasche. Dann korkte ich das Becken mit dem Glas, flatschte den Trank und trinkte den Guss. Als ich alles ausgeleert hatte, hielt ich das Haus mit der einen Hand fest, zählte die Gläser, Korken, Flaschen und Becken mit der anderen und stellte fest, dass es 39 waren. Und als das Haus wieder vorbeikam, zählte ich sie nochmal und hatte dann endlich die Häuser in der Flasche, die ich trank. Ich stehe gar nicht unter dem Einfluss von Alkohol, wie mancher denke, Leuten. Ich bin nicht halb so bedenkt, als ihr trunken könnt. Aber ich habe so ein fühlsames Gesellt. Soweit der Text. Man sieht, wie produktiv sich ein bisschen Alkohol auf Syntax, Semantik und sogar Phonetik der deutschen Sprache auswirken kann.
Ja, ein ganz herrlicher Text.
Ja, das also, glaube ich.
Wir haben jetzt diese Woche, ich habe gar keinen Hinweis gegeben auf eine mögliche Verlosungsaktion. Die möchte ich aber wieder machen. Ich habe es ja schon mal gesagt, dass ich so lieb geworden habe, was unter unseren treuen Zuhörern zu verlosen. Wir haben jetzt ja gar keinen richtigen Anlass. Ist mir aber egal. Ich brauche keinen Anlass. Ich sage einfach, jeder, der einen Kommentar postet auf YouTube oder Spotify oder irgendeinem der anderen Kanäle, auf denen ihr Work-Life-Balance hören könnt, jeder, der einen Kommentar postet, macht mit und wir verlosen wieder ein schönes Buchkleinod, eine Erstausgabe oder eine signierte, vom Autoren signierte Ausgabe. Ich stöber mal da. Ich verrate jetzt noch nicht, was es sein wird, aber wenn ihr in der nächsten Woche am Sonntag das Snippet zu dieser Folge auf YouTube gucken möchtet, da werdet ihr alles Weitere dazu erfahren und selbstverständlich auch auf unserer Homepage worklifebalance.com. Wir freuen uns wirklich sehr darüber, wenn ihr uns Likes da lasst, den Kanal abonniert, es mit Freunden teilt, uns Sternchen gebt und sonst was. Dann macht uns das einfach noch viel mehr Spaß als ohnehin schon. Alle Links zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes. Und ja, mir bleibt damit eigentlich nur zu sagen, danke fürs Zuhören. Ahoi.
Und mir bleibt nur die Weisheit des Tages über Worte zu sagen von Karl Kraus, dem wortmächtigsten Wiener Sprachartisten, Dichter, Dramatiker, Vortragskünstler und Kritiker des 20. Jahrhunderts. Je näher man ein Wort ansieht, desto ferner sieht es zurück. Ahoi, ahoi.